Augustinus, der Kirchenvater, sah das Christentum in der gleichen Tradition. Nur suchte er ein Bindeglied zum Rest der eroberten Welt. So erklärte er die göttliche Dreieinigkeit zum Staatserlass. Das behauptete Opfer des Vaters von seinem Sohn hatte damit den gewünschten Stellvertretercharakter. Darum behaupte ich, dass das christliche Dogma, wie wir es kennen, lediglich staatspolitischen Ursprung hat. Kein übergeordnetes Heil und kein Segen oder Erlösung oder so etwas Ähnliches. Die erste römische Reichsreligion nach dem Konzil von Nicäa war unter Konstantinus II. Der Arianismus. Dieser wurde von dem Kirchenvater Augustinus mit der Todesstrafe belegt, weil er sich der römischen Kaiserverehrung, die sich ja im päpstlichen Hierarchiemodell widerspiegelt, entzieht. Mit anderen Worten, das erste katholische Großreich glaubte selber nicht an die Gottgleichheit Jesu. Im Gegenteil, für einige Jahrzehnte war die Lehre des Arius die römische Reichslehre, das heißt, Jesus wäre nur ein Mensch mit göttlichem Bewusstsein gewesen. So gäbe es keine göttliche Dreieinigkeit und damit keinen Gottvater, der seinen eigenen Sohn opferte. Das finde ich schlichtweg den Hammer aller Irrungen, denn damit bezeichnet das römische Urchristentum seine eigene Heilslehre als diskutierbare Mutmaßung. Ich behaupte, dass man über Wahrheit nicht diskutieren kann, sie ist oder sie ist nicht. Die Bibel sagt, sie sei ein von Gott inspiriertes Werk zum Heil der Menschen. Das Heil der Menschen wird manifestiert im Heil des Volkes Gottes, des Hauses Israel. Aber die Geschichte ihrer Entstehung zeigt, dass die Heilige Schrift lediglich ein menschliches Sammelkonstrukt zur Erhaltung der römischen Staatsräson ist. Die Bibel behauptet, sie sei originär. Ihre Geschichte zeigt, dass sie aus verschiedensten Richtungen zusammengetragen wurde, Richtungen, die sich im Grunde ihrer Aussagen widersprechen oder gar bekämpfen. Quod erat demonstrandum, nicht wahr? In den ausgegliederten Hypokryphen wird ein ganz anderes Bild von Jesus und den Essenern gezeigt, als dies die Bibel beschreibt. Jesus war wohlhabend, Jesus war Rabbiner, Jesus war verheiratet, das musste er sein, sonst konnte er nach jüdischem Recht nicht Rabbiner werden. Jesus hatte Geschwister, Jesus hatte Kinder. Das Evangelium des Judas spricht von keinem Verrat und keiner Kreuzigung. Im Gegenteil, selbst die Bibel gebraucht immer wieder die Terminologie »Sehet«. Das ist der Sohn des Menschen. Die Kreuzigung spielte keine tragende Rolle. Gemäß den ursprünglichen Ketzern gibt es keine Hölle oder Verdammnis. Sie glaubten an die Reinkarnation. Jesus sprach selber von verschiedenen Wiedergeburten. In ihrem Glauben brauchte es keinen Erlöser und es gab kein auserwähltes Volk. Aber ein solcher Glauben ließ sich politisch nicht instrumentalisieren, weil er kein Feindbild beinhaltete und weil er den irdischen Besitz als ungerecht verurteilte. Nur mit der behaupteten Dreieinigkeit ließen sich durch den Bezug zu dem legendenhaften Sühneopfer Abrahams die fundamentalen Gesetze der herrschenden Klasse der Hebräer über das Bedürfnis nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit des untergeordneten Volkes stellen. Ich behaupte, dass das instrumentalisierte Blutopfer seinen Ursprung in Babylon hat, nicht bei den Juden. Deshalb ist die Kreuzigung eine Weiterführung des heidnischen Blutopfers. Um genau zu sein, des babylonischen Blutopfers. Konzil von Nicäa 325 nach Christus. Um dem drohenden politischen Zerfall des Römischen Reiches entgegenzuwirken, versammelte Kaiser Konstantin I. alle Gelehrten, Patriarchen und Bischöfe aus seinem Einflussbereich in Nicäa. Sie einigten sich darauf, dass die römische Reichsreform von 297 nach Christus durch eine gemeinsame Religion umgesetzt und vermittelt werden müsste. Diese straffe Zwangsinnung von Handwerkern und Bauern war der Vorläufer des fränkischen Lehenswesens. Das geht hauptsächlich mit der Tatsache Hand in Hand, dass 90% der Besteuerten ungebildet waren. Sie mittels Religion in Pflicht zu nehmen, war einfacher, als ihnen den römischen Staatshaushalt zu erklären. Ich behaupte, dass das Christentum das Römische Reich weiterführte und vergrößerte. Der Manichäismus war zu dieser Zeit die größte Religion im Mittelmeerraum und in Vorderasien. Er gründete auf dem Mazdaismus des Zarathustra, der schon seit 500 vor Christus die persische Hauptreligion war. Der Manichäismus predigte den dualen Krieg der Welten, sprach mit Lichtengeln und Heiligen, glaubte an die Apokalypse lang bevor Paulus über diese Erde lief. Das Christentum besteht zu 75% aus den Inhalten dieses Manichäismus. Der Kirchenvater Augustinus war 10 Jahre lang Auditor der Manichäer in Alexandrien, bevor er mit dem Werk De Civitate Dei über den Gottesstaat der römischen Kirche zum Durchbruch verhalf. Dazu ließ er sowohl Mani wie die Essener wie den Arianismus einhellig zur Ketzerei erklären und mit der Todesstrafe belegen. Ich behaupte, dass der Manichäismus die Vorlage für das uns bekannte Christentum ist. Mani nannte sich ein Prophet Gottes, der sich mit Zarathustras Mazdaismus sehr fundamentalistisch gegen Rom wehrte. Er sah in den unterdrückten Persern das Volk Gottes, das sich mit Gewalt gegen das Böse wehren muss. Mani kämpfte in der Tradition der hebräischen Zeloten. Ein Volk, ein Gott, ein Krieg gegen den Rest der Welt. Er wurde 242 nach Christus gekreuzigt. Sein Tod dürfte das Vorbild für die nie stattgefundene Kreuzigung Christi sein. Die römischen Handelswege machten es möglich, dass sich diese Religion im ganzen Mittelmeerraum ausbreiten konnte. Ich behaupte, dass Manis Kreuzigung die Vorlage für den behaupteten Opfertod Jesu war. Jesus selber starb nicht am Kreuz. Dafür gab es keinen Grund. Im Abendmahl wird die Erinnerung an die Lehre Christi gefeiert. Das Brot steht für seinen Körper, der Wein für sein Blut, sprich seine Identität. Als die Kritik an dieser Interpretation zu stark wurde, erklärte die Kirche erst am 4. Laterankonzil 1215 nach Christus, dass sich der Wein im heiligen Becher in das Blut Jesu verwandeln würde. Dort entstand die Gralslegende um das heilige Blut im heiligen Becher, das eine unaussprechbare Wahrheit verkörpern würde. Diese unausgesprochene Wahrheit widerspiegelt sich im Schweigen Parzivals, als der den Gral fand. Ich behaupte, dass die Kirche mit ihren Konzilen lediglich auf die Zweifel und Kritiken von außen reagierte und gegebenenfalls mit einem absurden Beschluss ihr angeschlagenes Dogma festigte. Zusammen mit Folter und Unterdrückung. So dürfte die Wahrheit diese sein, dass sich eine Zentralmacht nur mittels Blutopfer seiner unterdrückten Sklaven an der Spitze halten kann, nicht mit der Liebe Gottes. Arius von Alexandrien vertrat als Lehrer und Bischof von Alexandrien die Lehre der späteren Presbyter, Jesus sei nur ein Mensch gewesen und die Versöhnung Gottes gelte ohne Bedingung für die ganze Schöpfung. Die Lehre des Arius führte zum ersten großen Schisma der katholischen Kirche. Der Arianismus orientierte sich an den Essenern und dem Buddhismus. Ich behaupte, dass die Lehre des Rabbiners ausschließlich sozialhygienischen Charakter hatte und sich gegen den Machtmissbrauch der religiösen und politischen Führer seiner Zeit stellte. Die Ketzerbewegungen in Europa waren so stark, dass sie ein offizielles Konzil einberufen konnten.